allein nur daran zu denken, dass wir jetzt vielleicht gerade in diesem Moment keine Kopfschmerzen haben oder keine Zahnschmerzen haben, kann uns schon so einen kleinen Moment der Freude schenken.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Kai Romat. Im Hier und Jetzt zu sein, das ist eine große Kunst, die uns befähigt, glücklich und zufrieden zu sein. Vor allem unser Arbeitsalltag und stellt uns vor großen Herausforderungen, denn Wachstum ist das Gebot der Stunde und viele leben das Credo höher, schneller, weiter. Und vor allem auch in turbulenten Zeiten, in unsicheren Zeiten, ist es ganz schwierig, im Hier und Jetzt zu sein. Kai Romat ist Wirtschaftswissenschaftler, er ist Autor, er ist Unternehmensberater und buddhistischer Lehrer in der Tradition von Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh nahm eine prägende Rolle im Leben von Kai ein, denn nach seiner Lebenskrise im Jahr 2001 begegnete er seinem Lehrer und lebte 2 Jahre lang im Meditationszentrum und Kloster Plum Village. 2004 gründete Kai zusammen mit Schülern von Thich Nhat Hanh das Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Der Verein beschäftigt sich mit den Themen Achtsamkeit in der Arbeit, beim Konsum und im Umgang mit Geld. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Kai Romat. Hallo Kai.
Hallo Robert, ich freue mich, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Lieber Kai, als wir uns kennengelernt haben auf der Traunalm, da sagtest du ganz oft, jetzt gehen wir nochmals in die Stille. Wann warst du zum letzten Mal in der Stille?
Wann war ich zuletzt in der Stille? Also kann ich gar nicht so genau sagen, weil das, ich sag mal, das Zuhausesein in der Stille ist inzwischen Teil meines Lebens. Und das, von daher nehme ich die Stille als Stille gar nicht mehr so wahr, als etwas Fremdes, was vom sozialen Kontakt unterschieden ist. Aber in der Meditation war ich tatsächlich zuletzt vor 1,5 Stunden. Das war in einem Gespräch mit einem Bekannten aus Bangkok.
Was sagt dir die Stille? Mir kommt vor, dass die Stille mit uns spricht. Ich denke da auch zurück an die Traunalm, wo wir diese Gehmeditation gemacht haben, Richtung Wasserfall, und wir dann da gestanden sind. Und da war Stille da, niemand hat gesprochen. Aber man hat doch etwas gehört. Also die Stille hat mit uns gesprochen, meiner Meinung nach.
Ich denke, es gibt die innere und die äußere Stille. Die äußere Stille ist vielleicht die, wenn wir aufhören zu reden. Also wenn wir aus einer aktiven Kommunikation rausgehen oder auch in einer Gruppe, wo die Normalität ist, miteinander zu sprechen, mal die Stille eintritt oder die Stille eingeladen wird, also das auch bewusst gesagt wird, jetzt können wir mal einen Moment mal aus der Kommunikation austreten und vielleicht zurückgehen zum Atem und uns auf uns selber besinnen. Das ist so ein wenig die äußere Stille, mit der unsere Kultur ein wenig fremdelt, würde ich sagen, oder was wir vielleicht nicht so gewohnt sind oder was teilweise mit Zwang verbunden worden ist und nicht mit Freiwilligkeit. Und dann haben wir die innere Stille. Und die innere Stille wäre, ein Zustand, in dem dieser innere Parallelvortrag in uns, der kleine Kommentierer, diese Stimme, die über die Gedanken alles Mögliche kommentiert, auch ein wenig zur Ruhe kommen kann. Und wenn das eintritt, werden wir wacher und offener für vielleicht andere Phänomene, die uns sonst entgehen. Also zum Beispiel, wie geht's uns gerade? Oder wir öffnen uns nochmal mit frischen Augen all dem, was uns gerade umgibt und was uns ein Stück weit verschleiert war hinter dem Dauergebrabbel in unserem Kopf.
Findest du, dass es heutzutage schwieriger ist, Stille zu finden, weil wir so viele Ablenkungen haben? Der Konsum nimmt immer mehr zu, das Entertainment nimmt zu, folgedessen steigt auch zum Teil die Prokrastination, beziehungsweise wir wollen uns gar nicht mehr mit Dingen beschäftigen, sondern eher ablenken. Denkst du, dass es immer schwieriger wird, diese Stille noch zu finden?
Ich denke, die Möglichkeiten zur Ablenkung sind mehr geworden, haben sich multipliziert und natürlich durch diese kleinen Wunderapparate, die wir alle mit uns rumtragen, die Smartphones, haben wir überall, wo Netz ist, die Möglichkeit, jede sich auftuende Lücke, jede Pause, die irgendwo eintritt, direkt zu füllen mit dem Konsum von Worten, von Bildern, von Filmen. Oder wir treten in die Kommunikation über Distanz, in den sozialen Netzwerken, wir telefonieren, wir Video chatten, wir zoomen. All das ist etwas, was ein Angebot ist, was früher nicht da war und wo wir uns irgendwo zu verhalten können und vielleicht auch müssen. Und also du hast von Netzwerk achtsame Wirtschaft gesprochen. Wir haben zum Beispiel eigene Veranstaltungen organisiert zum Thema achtsamer Umgang mit dem Smartphone und mit Internet. Gerade aus diesem Grunde auch, dass da diese, ich nenne das jetzt mal die kleinen Verführer, also die ja auch tolle Werkzeuge sind, uns aber auch immer wieder dazu einladen, uns von uns selber zu entfernen, wenn wir nicht aufpassen.
Wie wurde das wahrgenommen bei der achtsamen Wirtschaft, dass man sich quasi so einen Detox entzieht, dass man mal diese digitale Entgiftung vornimmt, weil das ist ja schon schwer. Im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Sucht, was wir entwickelt haben mit der Zeit, dass wir sagen, wir müssen ständig erreichbar sein, wir müssen immer up to date sein, wir müssen auch die E-Mails beantworten und wir sind alle so beschäftigt und wir haben ja alle so viel zu tun, was ja auch zum Teil Glaubenssätze höchstwahrscheinlich sind. Wie wurde das wahrgenommen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie war die Reaktion auch darauf? Wie haben sich auch im Nachhinein die TeilnehmerInnen gefühlt?
Man muss natürlich dazu sagen, dass das Leute waren, die sich bewusst dazu angemeldet haben, so einen Tag zu machen. Und das Angebot war am Anfang, die Smartphones in eine Box reinzulegen. Die Box wurde dann versteckt und dann am Ende des Tages wurden dann die Smartphones herausgegeben. Und tatsächlich mussten wir am Ende des Tages mindestens 2-3 Leute daran erinnern, dass sie ihr Smartphone immer noch in der Box haben und die hatten schon ihren Mantel an und wollten schon gehen. Also es ist, glaube ich, so, wenn man mal eingetreten ist in die Praxis der Achtsamkeit, also in das bewusste Single-Tasking, in das bewusste Essen, in das achtsame Atmen, in das tiefe Zuhören, dann vermissen wir auch eigentlich nichts. Dann ist das Leben so reich im gegenwärtigen Augenblick, dass ich auch nicht irgendwo denke, ja, sollte ich doch auch noch mal einen Artikel über den Ukraine-Krieg gerade mal lesen, weil das mir jetzt, oder das vielleicht interessanter ist, als hier rumzustehen. Ja, also die Langeweile ist häufig, oder diese Ruhelosigkeit ist häufig eine Auswirkung, dass wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas, gerade im gegenwärtigen Augenblick. Wenn wir aber sehr präsent sind, dann sind wir im Kontakt mit der ganzen Fülle des menschlichen Seins. Also in einem Gespräch sind wir ganz verbunden mit unserem Gegenüber, hören ihm zu, oder wenn wir selber sprechen und der andere hört zu, dann gibt uns das Energie, dass jemand wirklich uns tief zuhört. Und beim Essen, wenn wir wirklich essen, ist das Essen an sich so interessant. Natürlich, wenn es natürlich schlecht ist, schlecht gewürzt oder wie auch immer, ist es ja nicht angenehm. Aber auch da haben wir dann nicht unbedingt das Bedürfnis, nebenbei noch etwas zu konsumieren.
Wann bist denn du eigentlich zum ersten Mal mit Achtsamkeit in Berührung gekommen? Du warst ja auch bei McKinsey. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Lebensbuch, wo auch das mitunter darunter im Buch vorkommt. Wie war das, als du in Kontakt gekommen bist mit der Achtsamkeit? Wie waren da so die ersten Schritte, die Gedanken?
Also der erste Kontakt, richtige Kontakt, war eigentlich über einen Kinofilm, der hieß Steps of Mindfulness oder Schritte der Achtsamkeit. Der lief im Jahr 1999 in Hamburg in den Kinos und das war die Begleitung einer Reise von Thich Nhat Hanh, von Thay. Thay wird er genannt von seinen Schülern, zu den Ursprüngen des Buddhismus nach Indien. Und da gab es immer so kleine Sequenzen, Lehrreden, wo Thay dann gesprochen hat über Gehmeditation oder über das achtsame Atmen. Und ich saß also in dem Kinosessel und habe das angehört, aber gleichzeitig dann mitpraktiziert, das Atmen. Und als ich rausgegangen bin, habe ich dann das erste Mal Gehmeditation gemacht. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Es war in Hamburg im Winter, das heißt frischer Schnee war gefallen. Und ich habe so meine erste Gehmeditation gemacht und gemerkt, dass es mir ganz schwer fällt, einfach nur zu gehen, sondern dass ich immer auf ein Ziel hingehe in der Zukunft, dass ich irgendwo hin eile oder jedenfalls denke, wenn ich da angekommen bin, dann wird etwas Tolles passieren. Da wartet dann das Glück oder zumindest etwas Besseres auf mich und dass der einzelne Schritt ganz leicht von mir verpasst worden ist. Und das hat mir diese erste Gehmeditation gezeigt, wie kippelig meine Schritte waren. Und das war, glaube ich, der Beginn meines Übungsweges. Ja.
Setzt du dir heute dann noch Ziele?
Es ist überhaupt nichts, es ist nichts Schlechtes daran, sich Ziele zu setzen. Ich glaube, dass wir Menschen uns auch unterscheiden von anderen Lebensformen dadurch, dass wir planen können, dass wir auch in die Zukunft schauen können, dass wir Vorsorge treffen, dass wir Projekte strukturieren können, dass wir Prozesse strukturieren können in sinnvolle Teilschritte und dann daraus etwas entsteht, was sich manifestieren kann, was auch wunderbar ist. Die Frage ist eher die Beziehung zu meinen Zielen. Was erwarte ich mir davon, wenn ich mir ein Ziel setze? Und viele, die sich Ziele setzen, denken sich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann werde ich ein glücklicherer Mensch sein. Wenn ich diesen Titel habe, werde ich ein glücklicher Mensch sein. Wenn ich dieses Projekt beendet habe, werde ich ein glücklicherer Mensch sein und sind dann auch bereit, auf dem Weg zur Erreichung dieses Zieles viel zu opfern. Also auch viel sich selber, ihre eigenen Bedürfnisse oder ihre Gesundheit auch zu opfern, weil die Hoffnung so groß ist, dass dann etwas Großartiges passiert. Und die Achtsamkeitspraxis sagt, okay, da ist ein Ziel, da ist eine Richtung, da ist eine Ausrichtung, die ist gut, aber ich identifiziere mich nicht damit, mit diesem Ziel. Ich bin nicht dieses Ziel, sondern mein Leben findet in der Gegenwart statt, das heißt in jedem Schritt auch in Richtung dieses Ziels. Und wenn sich dann auf diesem Weg wiederum zeigt, dass das Ziel vielleicht gar nicht realistisch mehr ist oder gar nicht mehr im Herzen spürbar ist oder sich die Umwelt so verändert hat, dass es gar nicht mehr sinnvoll ist, in die Richtung zu gehen, dann kann ich dieses Ziel auch wieder loslassen und es ist auch sinnvoll, vielleicht an dem nicht festzuhalten. Denn aus dem Festhalten an Zielen kann unheimlich viel Leiden erwachsen und unheimlich viele Konflikte bis hin zu Kriegen.
Ja, ich glaube auch, dass das Problem, auch wie du es angesprochen hast, man erwartet sich etwas bei Zielen, aber man setzt sich automatisch das nächste Ziel. Das ist ja, glaube ich, auch so das Problem, dass sich immer wieder diese Ziellinie verschiebt. Und das ist vielleicht beim ersten Mal ist das okay, auch beim zweiten Mal. Aber je öfter das passiert, desto eher steigt ja dann die Frustration, weil man nie ankommt. Also es würde auch nie dieses eine Glas Wasser geben, was so durstlöschend ist, dass du nie mehr wieder etwas trinken wirst. Das wird es nie geben, genauso wie es nie einen Schlaf geben wird, dass du sagst, das war so erholsam, ich werde nie mehr wieder schlafen. Da ist es ja auch bei den Zielen so. Auch meine Definition von Zielen ist, sie dienen nicht unbedingt dazu, erreicht zu werden, sondern einfach mal richtig zu zielen. Deswegen heißt es ja meines Erachtens Ziel, also dass man einfach mal sagt, ja, da möchte ich ungefähr hin. Ob ich es dann erreiche oder nicht, das ist egal, aber man geht mal den Weg und schaut, was passiert. Vor allem auch, was du gesagt hast, dieses Loslassen. Denn wer sagt, dass es nicht besser sein kann? Wenn wir planen, versuchen zu planen und sagen, das ist das Ziel, das ist der Plan, ich muss nur diese Schritte gehen, dann komme ich an. Wer sagt, dass es nicht besser wird und sich dazwischen neue Möglichkeiten öffnen, wo man dann bewusst loslassen muss, um ein neues Ziel zu wählen, das besser ist, oder?
Genau, also da bin ich bei dir, ne? Also um zu zielen, um sich zu orientieren, um die Energie zu bündeln, um eine Orientierung zu haben, in die Richtung möchte ich gehen. Und da ist es unheimlich wichtig, glaube ich, zu schauen, wo kommen diese Ziele her? Ja, weil manche Ziele kommen ja gar nicht aus uns selber, sondern die sind uns vorgegeben und die sind vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Die sind uns von Organisationen vorgegeben, für die wir arbeiten, oder manche sind uns vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, also so, dass wir so einen Auftrag übernommen haben von unseren Eltern, etwas zu erreichen, was sie nicht erreicht haben, oder etwas zu erlangen, was sie nicht erlangt haben. Also die Bewusstheit im Umgang mit Zielen und Plänen ist sehr, sehr wichtig, um sich da nicht zu verlieren. und es also auch zu prüfen. Was ist denn wirklich meine Motivation? Und bei mir hat sich das so über die Jahre so entwickelt, dass es früher so ganz klar war, das nächste Buch, was ich schreibe, ist jetzt das Ziel und darauf mobilisiere ich zum Beispiel alles. Und mit der Zeit war es mir eben wichtiger, um, ich sage jetzt auch meinen persönlichen Erfolg zu messen, sind die Dinge, die ich heute mache, auf dem Weg in die richtige Richtung. Wenn ich mich am Ende des Tages also so hinsetze und schaue, wie war mein Tag, habe ich an diesem Tag Dinge getan, die meinem Ideal, wie ich leben möchte, entsprechen oder nicht. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder wichtig, eben auch sich dann auch konkrete Ziele auch in der Zukunft zu setzen, weil sie einfach mobilisieren und auch sicherstellen, dass man sich in dieser unendlichen Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht verliert, sondern auch was zu Ende bringt. Ja.
Denkst du, dass viele Menschen etwas sein möchten und sich dadurch einfach die Ziele setzen? Also beziehungsweise, dass sie glauben, anderen gefallen zu müssen und anderen etwas beweisen zu müssen, dass das auch mitunter eine Krux der Gesellschaft ist?
Ich glaube, jeder kann da für sich selber schauen und es ist kaum ein Bereich, ich sag mal, schwieriger zu durchschauen als die eigene tiefste Motivation. Mein Lehrer hat immer gesagt, don't fool yourself, mach dir nichts vor. Auch wenn du auf einer Wohltätigkeitsskala bist und da sehr großzügig bist, also ist deine wirkliche Motivation, hier auf dieser Wohltätigkeitsskala zu sein, weil du ein mitfühlendes Herz hast oder weil du, wie du eben gesagt hast, gesehen werden möchtest oder weil es dazugehört oder weil es dir ein gutes Gefühl gibt, in einem bestimmten Licht zu erscheinen oder in der Öffentlichkeit so oder so zu erscheinen. Ja, es gibt die vier Warnungen im Dharma, also in der buddhistischen Lehre, wenn wir uns orientieren, ausrichten unser Leben, wo gewarnt wird, da sollten wir nicht Zuflucht nehmen. Und das eine ist tatsächlich so gefallen wollen, also Ruhm, ne, Bekanntheit, Image, so da viel drauf zu setzen, davon viel zu erwarten und auf der anderen Seite dann eben die Beschädigung des Images irgendwie zu vermeiden und Dinge zu tun, um dem eigenen äußeren Bild zu genügen. Dann gibt es die Motivation des Reichtums, also finanziellen Wohlstandes, auch mit Vorsicht zu genießen, wenn das zum beherrschenden Ziel wird, die Macht, der Einfluss über andere Menschen, ein Einfluss in der Welt, der auch als Motivation nicht heilsam ist, und die sinnlichen Lüste im Sinne von Sensual Pleasure, also alles, ob das nun über Essen, Reisen und so weiter kommt, dass wir da etwas Neues erleben wollen, dieses immer noch mal wieder was Neues, das nächste Erlebnis. Auch da ist es so wie dem Beispiel, wie vorhin gesagt, dass das wird nie satt. All diese vier Bereiche werden nie satt, sondern es wird sich immer weiter verschieben und das, wonach wir vielleicht suchen, innerer Frieden, Verbundenheit mit der Welt, eine stille Freude, Gelassenheit, all diese Dinge, die werden wir darüber nicht erjagen. Gleichzeitig können diese Dinge natürlich in einem gelungenen Leben auch vorkommen, weil sie ja nicht an sich Gifte sind. Aber wenn sie zu Koordinaten, zu Zielorten werden, die der Orientierung im eigenen Leben dienen, dann, wie gesagt, die Warnung, da mal nochmal genauer hinzuschauen.
Weil du den inneren Frieden angesprochen hast, man hat ja immer eine Selbstvorstellung oder eine Erwartungshaltung gegenüber sich selbst, was man bestmöglichst teilweise versucht zu erfüllen. Und es gibt natürlich auch die Erwartungshaltung, was man gegenüber anderen hat. Die eigene Erwartungshaltung kann ich ja anpassen, ich kann sie herunterschrauben, ich kann ja Selbstliebe dann dementsprechend auch ausstrahlen. Aber wenn man eine Erwartungshaltung an andere Menschen hat, kann ja diese innere Ruhe sehr schnell in Disbalance geraten, weil man sich denkt, das muss der Mensch doch sehen oder das muss der doch kapieren, dass das jetzt nicht korrekt war oder nicht in Ordnung war. Ja, was denkst du darüber?
Ja, ich sag mal, es gibt so diese Lehrbuchaussage dazu, also the more expectation, the more suffering, also je mehr Erwartung ich an andere habe, umso geringer ist ja allein schon die Wahrscheinlichkeit, dass die eintreten. Ja, also und wenn ich in 5 Dimensionen in einer Situation Erwartungen habe an eine Person, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Erwartungen nicht in 5 Dimensionen erfolgen. Ja, also und je höher die sind, umso unmöglicher wird es eigentlich. Irgendwann wird es wahrscheinlich fast unmöglich, dass meine Erwartungen eintreffen. Und wenn ich von dieser Erwartung wiederum mein Wohlbefinden abhängig mache, dann ist das sehr unklug. Und darum dient ja auch vieles in der Meditation eben mit den Dingen, die vielleicht auch unangenehm sind, die mir körperlich oder geistig unangenehm sind, im Frieden zu bleiben oder zumindest neutral zu bleiben. Ja, also zum Beispiel, wenn ich in der Sitzmeditation sitze und es juckt mich am Kopf, ist die Praxis, diesem Juckreiz erstmal nur zuzulächeln und nicht meine Hand zum Kratzen an den Kopf zu führen. Und es juckt und es kratzt und ich bleibe sitzen, ich bleibe in meiner stabilen, entspannten Haltung und es wird immer stärker, dieser Juckimpuls. Und irgendwann denke ich, ich kann es nicht mehr aushalten und dann geht der Impuls wieder weg. Und es wird schwächer und ich merke dann, nach 2 Minuten habe ich es total vergessen, dass es mich überhaupt gejuckt hat. Das heißt, dieser Impuls ist durchgezogen und ich habe mich nicht kratzen müssen. Und das ist in so vielen Bereichen so, dass ich denke, ich muss was machen. Ich muss jetzt was verändern. Und eigentlich kann ich dieses Unangenehm, und das kann auch eine nicht erfüllte Erwartung sein in einem Restaurant oder im Alltag oder jemand rempelt mich an im Alltag. Und wenn ich dem mit einer Gelassenheit, einer Offenheit begegne, nicht mit Gleichgültigkeit, mit einer Offenheit, mit einer Impulsdistanz nennen wir das dann manchmal, dann ersparen wir uns unheimlich viel Konflikte. Und ein Einsteigen, auch emotionales Einsteigen in die vielen Kleinigkeiten, Widrigkeiten, wo wir einsteigen könnten. Ja? Und stattdessen können wir unsere Aufmerksamkeit dann vielleicht auf die vielen kleinen Dinge richten, die stimmen im Alltag. Nämlich die sehen wir ja häufig auch überhaupt nicht. Ja? Und allein nur daran zu denken, dass wir jetzt vielleicht gerade in diesem Moment keine Kopfschmerzen haben oder keine Zahnschmerzen haben, kann uns schon so einen kleinen Moment der Freude schenken. Ja? Jetzt mal kurz die Augen zu machen und zu sagen würden, so, habe ich Kopfschmerzen im Moment? Nein. Okay. Zahnschmerzen im Moment? Nein. Habe ich irgendwo Verspannungen in den Schultern? Oh, ein bisschen. Ja. Und mich mit diesen Dingen zu verbinden, die schon da sind und die stimmen. Das sind so die kleinen Dinge, ja, wo ich gar nicht die großen Erwartungen daran haben muss, um irgendwo glücklich zu sein. Und in Beziehungen ist natürlich besonders heikel, wenn wir mit großen Erwartungen auf den anderen losgehen. Denn das spürt der andere ja auch. Und je höher die Erwartungen sind, die wir ausstrahlen, ja, Gedanken wirken immer ohne dass wir es häufig merken, sind Taten. Und je stärker die Erwartung ist, umso mehr fühlt sich der andere dann auch unter Druck, auch wenn ich vielleicht gar nicht den Mund aufgemacht habe.
Wenn Widrigkeiten im Leben eintreten, dann versucht man ja ab und zu mit Gewalt das Problem anzugehen, weil wenn vorher eine Widrigkeit eintritt, dann versucht man es mal irgendwie zu beheben. Und wenn das nicht funktioniert, versucht man ja quasi irgendwie mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Hängt dann das auch mit dem Loslassen zusammen, beziehungsweise es gibt ja immer die Gegenseite, so wie du es angesprochen hast, okay, habe ich Kopfweh? Nein, ich habe keinen Kopfweh. Also so wie es Krankheit gibt, gibt es auch Gesundheit und so wie es Tod gibt, gibt es auch die Neugeburt der Liebe beispielsweise oder das Leben. Was würdest du sagen, weil gerade wenn ja Widrigkeiten eintreten, versucht man ja einfach das irgendwie zu beheben, wobei sich ja teilweise, Napoleon hat ja auch erst 3 Monate nachher die Briefe immer geöffnet, weil er hat gesagt, 80%, 90% hat sich in der Zwischenzeit sowieso in Luft aufgelöst, dieser Probleme. Was ist deine Handlungsempfehlung, wenn es um Widrigkeiten gibt und wenn man dann wieder versucht, mit dem menschlichen Verstand sich zu erklären, ja, mit viel Gewalt muss es ja irgendwie gehen?
Na gut, wenn ich jetzt mal Widrigkeit anders übersetzen würde und sagen würde, die Widrigkeit ist vielleicht ein Leiden, was in meinem Leben ist, ein Problem, was in meinem Leben ist, etwas, was ich mir anders wünsche, dann wäre jetzt aus der Perspektive der buddhistischen Weisheitslehre und der Achtsamkeitspraxis erstmal das zu sehen als etwas, was es tiefer zu verstehen gibt. Also wie ist das eigentlich entstanden, dieses Problem? Wie ist dieses Leiden entstanden? Was ist die Ursache für diese Widrigkeit, für diesen Streit? Und auch da wieder erstmal bei mir selber zu schauen. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein Streit ist mit einem Kollegen oder einem Familienmitglied, was habe ich in die Situation selber eingebracht? Und dann merke ich vielleicht, okay, ich habe gesprochen mit einer gewissen Gereiztheit. Da war eine gewisse Gereiztheit in mir oder da war eine bestimmte Erwartung. Und das ist aber etwas, dazu brauche ich eine gewisse Ruhe und auch überhaupt eine Bereitschaft, nach innen zu schauen, nach den Ursachen bei mir auch zu gucken. Und je stärker meine Praxis ist, je stärker meine Meditationspraxis ist, meine Grundachtsamkeit und Sammlung und Konzentration, umso mehr kann ich da auch innerlich sehen. Wenn ich selber im Sturm bin der Widrigkeit, wenn ich also wütend bin etc., dann will ich ja tatsächlich erstmal weiterkämpfen und den anderen niederkämpfen. Das scheint ja erstmal der schlaue Weg zu sein oder das ist der Weg, den mir die Wut weist. Und das ist in der Regel eben nicht der Weg, der dauerhaft mein Leben positiv verändert, sondern das ist der Weg der Zerstörung, des Krieges, des Konfliktes und der Trennung. Und das ist auch der Blick, der genau immer auf den anderen sich richtet und sagt, da ist das Problem, außen ist das Problem. Und wir schauen nicht nach innen und gucken, was haben wir dazu beigetragen. Es mag ja sein, dass der andere 80% dazu beigetragen hat und sich wiederholt auch schwierig verhalten hat. Und dennoch macht es Sinn, in solchen Situationen vielleicht auch erstmal in die Stille, damit sind wir gestartet zu gehen, vielleicht mal zu stoppen. Wir haben bei uns im Netzwerk Achtsame Wirtschaft Glocken, so Stabglocken, mit denen wir dann eine Glocke mal einladen, sagen so, und jeder kehrt jetzt mal zu sich zurück, zum Atem. Und dann sind wir 30 Sekunden in der Stille und üben Atmen, Lächeln, Innehalten. Und dann geht es weiter. Oder man macht tatsächlich mal eine Pause und jeder schaut mal, was ist denn bei mir los? Und wenn dann eine Gruppe danach teilt und sagt, oh, ich war ganz schön ärgerlich und der Nächste sagt so, und als du mich so angeguckt hast mit deinen ärgerlichen Augen, habe ich Angst bekommen und da habe ich dann das gesagt, aber das war wieder eine Reaktion, dann ist Verstehen da. Und mit dem individuellen und dem vielleicht dann auch kollektiven Verstehen kommen wir dann eben weiter und können dann so eine Widrigkeit, ein Leiden, ein Problem anders angehen, als wenn wir uns niederkämpfen darum kämpfen, wer hat jetzt hier gerade recht gehabt.
Wie gelingt Achtsamkeit während des Alltags? Wie gelingt es dir? Und es heißt ja immer, wir machen sehr viel automatisch, wir machen sehr viel, vieles unbewusst, unbedacht. Und es gibt ja auch die Seite, die was sagt, okay, man kann nicht ganze Zeit achtsam sein, das funktioniert nicht. Das heißt, man müsste die Glaubenssätze ändern. Das gibt es ja auch, diese Ansicht, dass man sagt, okay, wenn ja alles Automatismen sind und wenn wir alles unbewusst machen, müssen wir quasi unser Unterbewusstsein einfach schärfen und neu einstellen, damit wir dann unbewusst an Reaktionen vornehmen. Wie schaffst du es, achtsam zu sein? Und wie denkst du über diesen Ansatz, Glaubenssätze neu zu programmieren oder zu ändern?
Ja, das sind mehrere Themen, die du ansprichst und die ich alle sehr wichtig finde. Ja, also das eine ist so die Grundachtsamkeit, die durch eine kontinuierliche Praxis entsteht. Und das kann einmal die formelle Praxis sein. Das könnte sowas sein, wie jetzt morgens, bevor ich in den Tag starte, mich zu einer Sitzmeditation hinzusetzen für eine Viertelstunde, für 20 Minuten, 25 Minuten. Oder wenn ich anfange, vielleicht erstmal für 5 Minuten und nur dem Atem zu folgen. Oder während des Tages eine Gehmeditation einzulegen oder eine Phase, eine wahre Pause einzulegen, eine Pause, in der es nichts zu tun gibt, also wo ich von vornherein diese Pause von Plänen frei halte. Das sind so formelle Praxiselemente, die für mich wichtig sind, die mich nähren, und über das ganze Jahr hinaus brauche ich dazu, darüber hinaus Retreats, also richtig eine Woche, zwei Wochen, wo ich voll eintauche in die Praxis, wo das also mein Hauptobjekt meiner Tätigkeit wird, dem ich das widme, wie meine Akkus aufzuladen. Und das trägt mich dann auch. Ansonsten gibt es vieles, was so während des Tages durchgängig läuft und wo ich auch nicht unterscheiden würde zwischen Phasen der Praxis und der Nichtpraxis und auf Autopilot und dann wieder nicht auf Autopilot. Das ist sowas wie das kontinuierliche achtsame Atmen. Ja, das ist so das eine Thema, so die Praxis, als die immer mehr sich verkörpert. Und das ist vielleicht auch das, was du mit Gewohnheiten meinst oder wo wir bei den Gewohnheiten sind. Es gibt, denke ich, heilsame Gewohnheiten, unheilsame Gewohnheiten. Eine heilsame Gewohnheit mag sein, dass ich, wenn ich ärgerlich werde, eben mich danach erstmal kurz hinlege, 5 Minuten und in eine tiefen Entspannung gehe und meinen Körper runterfahre. Ein anderer, der hat dann aber die Gewohnheit, wenn ihm das passiert, dass er erstmal zum Kühlschrank geht und sich ein schönes Mettwurstbrötchen rein, ja, isst, ja, und dann irgendwo ein Frustessen macht danach. Das ist vielleicht nicht so die problemlösende Strategie auf Dauer. So, das heißt, es gibt Gewohnheiten, die wir aufbauen können. Das kann eben sowas wie eine regelmäßige Praxis sein. Es kann aber auch was sein, wie in der normalen Kommunikation. Also zum Beispiel merke ich jetzt über die 20 Jahre, die ich jetzt in der Praxis Kontakt bin, dass ich ganz anders von vornherein zuhöre, wenn ich mit jemandem spreche. Ja, dass auch während die andere Person spricht, ich einen Teil meiner Aufmerksamkeit beim Atmen habe und ich auch die Gedanken, die in meinem Kopf sind, denen ich die Kontrolle überlasse, dass sie immer ständig weiter kommentieren, sondern mein Geist ist viel weiter und offener und kann die Worte, die du zum Beispiel sagst, also die Fragen, die du stellst, aufnehmen, ohne direkt damit hin und her zu operieren und zu analysieren, zu bewerten. Das ist quasi eine Gewohnheit, eine Verkörperung, die sich dann über längere Zeiten einfach natürlich einstellt. Und wenn man dann Lehrer sieht, also wie zum Beispiel Thich Nhat Hanh, Zen-Meister, die verkörpern das dermaßen, dass man manchmal für manche das erstmal so ein Schock ist, so einen Menschen vor sich zu haben, der so zuhört, der so in der Gegenwart zu Hause ist, ohne dass er extra üben muss, sondern das ist seine wahre Natur geworden. Es ist die natürliche Art, wie diese Person der Welt begegnet. Und da sieht man eigentlich das Potenzial, was wir als Menschen haben und wo wir doch dann in vielen Situationen von entfernt sind. Und ich auch davon entfernt bin. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt hatte ich zum Beispiel eine Phase mit vielen Seminaren und Retreats, wo ich viel gereist bin, und Einzelbegleitung und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, an einem bestimmten Punkt war dann auch die Energie, war meine Energie runter und schon kommen auch alte Gewohnheiten und auch schlechte Gewohnheiten wieder zurück. Und ich merke, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um wieder etwas für meine Batterien zu tun. Jetzt habe ich vielleicht auch zu viel gemacht. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine Phase der Regeneration und der Stille, wo es erstmal nichts zu tun gibt und wo ich nicht immer durch Aktionen, durch das Vorbereiten des direkt Nächsten gefordert bin.
Der Einkehrschwung zu sich selbst sozusagen. Weil du die Sprache angesprochen hast, kennst du das Buch Achtsame Sprache? Mhm. Ein sehr tolles Buch kann ich nur empfehlen, weil es werden ja sehr viele Bücher über Achtsamkeit geschrieben Und das Buch Achtsame Sprache beinhaltet, dass man ja immer versucht, seinen Punkt jemand anderen zu lehren und sagen, das ist mein Standpunkt und verstehe diesen Standpunkt. Und bei achtsamer Sprache geht es darum, mal den anderen zu verstehen, die Metaebene zu sehen, also Spiral Dynamics, auf welcher Ebene steht der Mensch, welches Bedürfnis hat der Mensch, und vor allem auch konkrete Fragestellungen und konkrete Antworten zu liefern. Denn wir fragen ja sehr oft, und wie geht's dir? Eine achtsame Frage wäre beispielsweise, was war heute dein schönster Moment? Weil das ist schon eine sehr konkrete Frage, wo man eine konkrete Antwort erwarten kann. Bei wie geht's dir, was gibt's Neues? Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Je spezifischer die Frage ist, desto besser bekommt man eine Antwort, desto besser versteht man das Bedürfnis der anderen Person und desto genauer kann man darauf eingehen, Antworten liefern, Fragen stellen, und der ganze Gesprächsfluss, der ganze Gesprächsaufbau ist ganz anders.
Ja, also wenn es so um Etikettierung kommt, wie das ist eine achtsame Sprache, das ist eine achtsame Frage oder so, da kann ich häufig nicht mitgehen, weil für mich ist Achtsamkeit in der Kommunikation viel stärker der Zustand, in dem der innere Zustand, der Geisteszustand, in dem derjenige ist, der gerade spricht. Ja, ist der gerade präsent? Und das heißt, in der Sprache, in der Frage selbst steckt die Achtsamkeit meines Erachtens nicht drin, sondern in dem Geisteszustand, in den derjenige gerade hat, der die Frage stellt oder der eben gerade zuhört. Und aber das Thema, was er anspricht, ist natürlich super zentral, achtsame Kommunikation. Ja? Also gerade im letzten Jahr haben wir dazu im Netzwerk Achtsame Wirtschaft verschiedene Veranstaltungen gemacht. Wir haben Kontemplationen für achtsame Kommunikation gesammelt aus praktischen Erfahrungen im Unternehmensalltag, im Arbeitsalltag und die auch verdichtet, um eher sowas zu geben wie so eine, worauf kann man achten in der Kommunikation? Ja, und eine, ich glaube, die erste Kontemplation sinngemäß geht so, bevor ich starte zu sprechen, kehre ich zu meinem Atem zurück, verankere mich im gegenwärtigen Augenblick und sende Wohlwollen an mich und an die Person, der ich gegenüber trete. Ja, also überhaupt erstmal, bevor ich loslege, erstmal diesen kleinen Moment des Innehaltens. Wie geht's mir eigentlich? Emotionscheck. Ja, bin ich überhaupt gerade in der Lage, Interesse zu haben für andere? Kann ich eigentlich gerade zuhören? Oder bin ich total voll von dem Tag, von den Medien, von den anderen Gesprächen, die ich schon geführt habe? Und dann ist die Frage, ja, in welchem Zustand bin ich? Wohlwollen, ja. Wohlwollen, eines meiner Lieblingsworte, ne? Nicht nur, weil es so wohlwollend rollt in der deutschen Sprache, sondern weil es so einen Unterschied macht, wie ich jemanden anschaue, wie ich jemandem zuhöre, ob ich wohlwollend da bin oder eben ständig darauf achte, und das kenne ich von mir früher, dass ich sehr schnell irgendwo die Lücke in der Argumentation oder die Ungenauigkeit in der Argumentation gesehen habe und dann da irgendwie brutal reingefragt habe und überhaupt viel geringeres Wohlwollen hatte oder auch eine Weite für denjenigen, der da gerade spricht. Und es macht so einen großen Unterschied, wie wir jemandem zuhören. Das ist wie der geistige Duft, nennen wir das auch manchmal, ja.
Wie schafft man Ehrlichkeit zu sich selbst? Weil dieses Wohlwollen oder diese Selbstbetrachtung, diese Selbstliebe, auch das Ehrlichsein, Schuldgefühle. Wie ist man ehrlich zu sich selbst? Wie kann man mit Wohlwollen mit sich umgehen? Weil wenn man Fehlentscheidungen beispielsweise trifft, auch in der Wirtschaft, in der Arbeit, Fehlentscheidungen mit Freunden, Kollegen, Kolleginnen, wie schafft man es, ehrlich zu sich selbst zu sein und trotzdem in Selbstliebe zu sein? Denn wenn man ehrlich ist, dann hat man eventuell ein Schuldgeständnis oder man ist nicht ehrlich und sagt, ich habe alles richtig gemacht. Wie schafft man es, Wohlwollen?
Es ist so eine Sache mit der Ehrlichkeit, weil die Ehrlichkeit ist ja schon auch, setzt ja voraus, dass ich einen klaren Blick habe auf mich selber. Ja? Also dann kann ich ja etwas auch einschätzen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, jemand ist kurz vorm Burnout und wenn der jetzt ehrlich mit sich selber wäre, dann würde er vielleicht aber auch ganz viele unrealistische Sachen über sich selber sagen, weil er schon so in so einer negativen Selbstwahrnehmung ist von sich und der Welt, weil er schon in was Depressives reingleitet. Ja. Das heißt, wenn ich in diesem Zustand bin, braucht es tatsächlich erstmal eine Phase nicht unbedingt der ehrlichen Selbstaufarbeitung und des tiefen Schauens, sondern erstmal der guten Nahrung. Ja, es braucht dann erstmal eine Stabilisierung und ein bewusstes Hinschauen auf die Dinge, die schon positiv sind, ja, auf die unterstützenden Bedingungen, auf die Menschen, die für einen da sind, ja. Und auch auf das, was ich selber an Ressourcen habe oder was ich auch in der Vergangenheit auch Positives in der Welt bewirkt habe oder auch erreicht habe. Und nach dieser Stabilisierungsphase, so, ich sage, wir nennen das manchmal das Wässern der heilsamen Samen in unserem Geist, dann, wenn wir genügend Kraft haben, dann können wir auch wieder tief schauen, mit diesem ehrlichen Blick, don't fool yourself, und uns eben auch anschauen, was wir auch vielleicht auch an Unheilsamen gemacht haben in unseren Beziehungen, wo wir gelogen haben, wo wir unehrlich mit anderen waren, wo wir uns größer gemacht haben, als wir eigentlich sind, wo wir andere ausgenutzt haben. Und das kann man was sehr Läuterndes sagen. Ja? Es ist was sehr Schmerzhaftes zu sehen, was man vielleicht auch anderen angetan hat und gleichzeitig aber auch das Läuternde, weil wir auch sehen, das, was wir anderen angetan haben, haben wir immer auch uns selber angetan. Und das ist dann kein abstraktes philosophisches Konzept mehr, sondern das ist etwas, was wir in unserem Körper erfahren können, dass da keine wahre Trennung ist. Und es zeigt uns dann eben auch den Weg, dass es eben kein Weg ist, anderen Schlechtes zu tun, andere zu verletzen, um selber irgendwie, dass es uns besser geht, sondern dass wir das beides als Einheit sehen. Und das bringt uns dann auch in heilsamere, friedvollere Beziehungen rein und auch in andere, nicht Glaubenssätze, sondern wirklich tiefere Einsichten. Und also wir sagen ja manchmal so Nomad no Lotus, also der Lotus, die Pflanze, ne, diese wunderbare Blume oder das Gewächs, das kann nicht ohne den Schlamm existieren. Das braucht dieses Leiden, diese Einsicht in das Schwierige, die Wahrheit, um das, was wir vielleicht auch Schwieriges in unserem Leben erlebt haben oder anderen angetan haben. Aber daraus kommt die Einsicht und die Einsicht ist dann wunderschön und auch befreiend. Ja.
Genau. Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich.
Gerne.
Die erste Frage lautet, was war dein bestes Investment? Das beste Investment kann sich auf alles beziehen. Das kann ein Buch sein, genauso wie eine App, genauso wie eine Investition in eine Person, eine Investition in ein Retreat beispielsweise, das kann alles sein. Was war dein bestes Investment?
Mein bestes Investment waren meine 2 Jahre im Village de Prunier in Plum Village, wo ich meine Praxis vertieft habe und zu vielen, vielen Einsichten gekommen bin und das hat mein Leben in ganz, ganz vielen Bereichen tief verändert und mir Klarheit geschenkt.
Wenn man eine Reise zurückmachen würde zum 25-jährigen Kai, was würdest du dem mitgeben mit dem Wissen von heute, das du gesammelt hast? Was würdest du dem sagen?
Ich würde ihm sagen, das war die Zeit, da habe ich an der Universität St. Gallen studiert und war kurz, also ein Jahr vor dem Abschluss und habe meine Diplomarbeit geschrieben, damals bei McKinsey. Ich hätte diesem jungen Mann geraten, zwischen dem dritten und im vierten Studienjahr ein Sabbatical zu machen und mal zu gucken, wo es wirklich hingeht. Ja, und nicht einfach die Sache einfach nur durchzuziehen.
Also einfach auch einmal diese Ruhe wieder reinbringen und eine neue Wahrnehmung oder die Wahrnehmung zu schärfen.
Ja, ein Jahr mal zu reisen, ohne alles zu füllen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer jede Lücke mit Praktika, mit Ausbildung etc. gefüllt. Aber das hätte ich diesem jungen Studenten gegönnt. Einfach mal zumindest, wenn es ein Jahr Pause ist, ein halbes Jahr mal absichtslos zu reisen.
Sehr schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Kai?
Was möchte ich noch sagen? Ich möchte sagen, dass ich dieses Gespräch sehr angenehm fand in dem Fluss, in dem wir waren, dass ich jedem wünsche, dass er in seinem Leben mal die Möglichkeit hat, einen Achtsamkeitstag zu erleben, einen Tag, wo wir entspannt die Alltagsmethoden kennenlernen, mit denen wir ja unseren Geist tiefer verstehen können, um mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, was die Achtsamkeitspraxis, die Meditationspraxis, die buddhistische Weisheitslehre uns schenken kann. Und das wünsche ich einfach jedem. Und jedem, der sehr beschleunigt unterwegs ist, wünsche ich, dass er dieses Investment einfach mal macht und sich da auf dieses Experiment einmal einlässt.
Vielen Dank, Kai. Vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt, für deine achtsamen und sehr inspirierenden Worte. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Kai.
Danke, lieber Robert. Und mögen alle Wesen glücklich sein.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.